Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Mittwoch, dem 17. Juni. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Am vergangenen Sonntag war der feministische Streiktag. In der ganzen Schweiz gingen zehntausende Menschen auf die Straße und auch dieses Jahr wieder in Langnau im Emmental. Und seit 40 Jahren gibt es den Konsumrahmen der Stiftung für Suchthilfe Contact. Dort können Menschen in Sicherheit Drogen konsumieren.
Das sind Menschen, die aus irgendeinem Grund in diese Sucht geraten sind und auch dankbar sind, wenn man ihnen mit Respekt und mit Würde begegnet. Und das tun wir jeden Tag,
sagt Geschäftsleiterin Miriam Rotzler. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. Die G7 wollen mit neuen Sanktionen Druck auf Russland erhöhen. Simon Keller hat die Details.
In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen im französischen Evian heißt es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Das berichten die Zeit und SRF. Zudem hätten die 7 führenden westlichen Wirtschaftsmächte vereinbart, der Ukraine weitere weitreichende Waffen zu liefern.
Wir bleiben bei der Ukraine.
Diese meldet mehrere russische Angriffe im Osten und Südosten des Landes. In der Stadt Saporischschja galt am frühen Morgen Luftalarm. Mindestens eine Person sei ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Laut den Behörden steht ein mehrstöckiger Wohnblock in Flammen. Gemäß SRF habe die Intensität der russischen Angriffe auf die Ukraine in den letzten Monaten zugenommen. Gemäß UNO-Angaben sei der Monat Mai der bisher verheerendste Kriegsmonat seit der Volloffensive im Jahr 2022.
Wir kommen in die Schweiz und blicken zuerst ins Bundeshaus. Der Nationalrat hat in der Diskussion um die Finanzierung einer 13. AHV-Rente einen Entscheid gefällt.
Entgegen dem Ständerat sagen die NationalrätInnen Ja zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte, aber nein zu einer Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,2 Prozentpunkte. Der Ständerat stimmte letzterem diese Woche zu. Nun ist die Vorlage bereit für die Schlussabstimmung. Schließlich wird das Volk voraussichtlich im November noch darüber befinden. Die sogenannte 13. wird Ende Jahr erstmals ausbezahlt.
Der Nationalrat will Kinderpornografie-Meldepflicht auf Fachleute ausweiten.
Der Nationalrat hat gestern mit 140 zu 51 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Vorstoß von der SP angenommen. Dieser sieht eine Meldepflicht für kinderpornografische Inhalte im Internet vor. Der Vorstoß geht nun an den Ständerat. Die Meldepflicht soll nicht nur für Hosting, Cloud- und Internetanbieter sowie Online-Kommunikationsplattformen gelten, sondern auch für Fachpersonen wie ÄrztInnen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit auf Verdachtsfälle stoßen.
Der Ständerat spricht 3,4 Milliarden Franken für die Schweizer Armee.
Die vom Bundesrat gesetzten Prioritäten für die Aufrüstung der Armee kommen im Ständerat gut an. Er hat die Armeebotschaft gestern unverändert durchgewunken. Als nächstes ist der Nationalrat am Zug.
Und eine Meldung zur Asylpolitik. 4 Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten.
Algerien, Marokko, Tunesien und Ägypten sollen asylrechtlich neu als sichere Herkunftsländer gelten. Der Nationalrat hat dazu eine Motion der SVP-Fraktion angenommen. Diese wollte eigentlich noch die Türkei als sicheren Staat dazuzählen. Das wurde jedoch vom Nationalrat abgelehnt. Der Bundesrat war gegen den Vorstoß. Als nächstes wird sich der Ständerat über den Vorstoß beugen.
Der Begriff Zwangskontrolle soll neu ins Gesetz kommen.
Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt soll der Begriff der Zwangskontrolle im Straf- und Zivilgesetzbuch verankert werden. Der Nationalrat stellt sich mit 128 gegen 65 Stimmen und 2 Enthaltungen hinter einer Forderung von Jacqueline de Quattro. VertreterInnen aller Fraktionen hatten den Vorstoss mit unterzeichnet. Die SVP sagte allerdings Nein dazu. Als nächstes entscheidet der Ständerat darüber.
Und wir kommen zu einem Bericht zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Schweiz, publiziert vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Gemäss dem SECO seien hohe Kontrollen durchgeführt worden. Die InspektorInnen hätten rund 44.000 Personen aus Branchen wie dem Gastgewerbe oder dem Baugewerbe überprüft. Über 14.000 Betriebe wurden schweizweit kontrolliert. Die kantonalen Kontrollorgane hätten in den letzten Jahren laufend intensiviert, so das SECO.
Die Schweizer Armee beseitigt über 200 Blindgänger.
Neben Blindgängern wurden auch zahlreiche alte Munitionsteile sowie Fundmunition durch SpezialistInnen des Kommandos für Kampfmittel- und Minenräumung fachgerecht entsorgt. Viele Meldungen kommen aus der Bevölkerung. Wie schon in den letzten Jahren gingen besonders aus den Kantonen Bern, Graubünden und Wallis viele Hinweise ein. Denn diese Regionen sind beliebte Wander- und Freizeitgebiete, aber auch militärische Übungsgebiete. Blindgänger sollten unter keinen Umständen berührt oder mitgenommen werden. Eine Fundstelle soll markiert werden. Es soll sofort die Polizei unter der Nummer 117 informiert werden und auf der Blindgänger-App eine Meldung unkompliziert erfasst werden.
Gestern fand die erste Gemeindeversammlung statt nach der Brandkatastrophe in Grand-Montana.
Gemeindepräsident Nicola Ferro entschuldigte sich an der ersten Gemeindeversammlung bei den Opfern, Familien und Angehörigen. Seit der Medienkonferenz nach der Brandkatastrophe hatte er sich nicht mehr öffentlich geäußert. Knapp 400 Personen haben gemäß Regionaljournal Bern Wallis Freiburg an der Gemeindeversammlung teilgenommen. Auf Forderungen nach seinem Rücktritt sei er nicht eingegangen.
In der nächsten Woche könnte das Thermometer bis zu 38 Grad erreichen. Die Gewerkschaft Unia weist nun auf die Arbeitnehmenden auf den Baustellen hin.
Hoher Termindruck auf dem Bau führe dazu, dass ArbeitgeberInnen und Bauherren selbst minimale Schutzmaßnahmen immer wieder missachten würden. Gemäss der Unia fordern die BauarbeiterInnen verbindlichere Schutzmaßnahmen, nämlich Einstellung der Arbeit ab 33 Grad und entsprechende Anpassungen des Endtermins.
Und damit nach Bern. Und wir bleiben gleich beim Thema Hitze. Der Kanton Bern ruft zur gegenseitigen Fürsorge auf.
Besonders für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere und Personen mit chronischen Erkrankungen könne Hitze gefährlich werden. Der Kantonsärztliche Dienst der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion Bern erinnert daran, sich vor Hitze zu schützen. Auch sollen sich alle auf gefährdete Personen im eigenen Umfeld achten.
Und zum Schluss noch eine Kulturnachricht. Schweizer Museen sind am European Museum of the Year Award 2026 ausgezeichnet worden.
Das European Museum Forum hat in Bilbao die PreisträgerInnen bekannt gegeben. Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Leitthema «Disrupting the Museum – Inclusion for All». Sie versammelte 34 nominierte Häuser aus ganz Europa. Gleich 3 Schweizer Museen wurden gewürdigt. Für den Portimao-Preis für Willkommenskultur, Inklusion und Zugehörigkeit wurde das Museo della Civiltà Contadina, Museum of the Rural Civilization of Mendrisiotto in Stabio ausgezeichnet. Darüber hinaus sprach die Jury 2 der insgesamt 6 Special Commendations an Schweizer Institutionen aus. An das CERN Science Gateway in Meyrin sowie an das Kunsthaus Basel-Land in Münchenstein, Basel. Außerdem ist im kommenden Jahr das Museumsquartier Bern die Gastgeberin der European Museum of the Year Award.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Wir kommen zu den Wetteraussichten für die Region Bern in den nächsten Tagen. Nach einer Nacht mit Temperaturen um die 16 Grad wird es morgen sehr sonnig und heiß. Die Spitzenwerte liegen bei 33 Grad. Am Freitag ist es zwar etwas bedeckt, aber nach wie vor heiß bei bis zu 32 Grad. Der Samstag wird wieder sonnig bei bis zu 33 Grad. Ab morgen Mittag gilt die Hitzegefahrenstufe 3. Das Bundesamt für Meteorologie empfiehlt, mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag zu trinken, Kontakt zu gefährdeten Personen in der Umgebung zu halten sowie keine Personen oder Tiere in geparkten Autos zurückzulassen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 14. Juni ist jeweils der feministische Streiktag, so auch am vergangenen Sonntag. Bereits zum dritten Mal in Folge organisierte das feministische Kollektiv Emmental eine Demonstration in Langnau. Ursi Grimm war vor Ort.
Gut 150 Menschen demonstrierten in Langnau im Emmental am Sonntag für feministische Anliegen. Vom Viehmarktplatz ging es zum Bahnhof, auf der Straße. Vergangenes Jahr musste sich die Demo auf das Trottoir beschränken, denn die Gemeinde wollte eine Demonstration auf der Straße nicht bewilligen. Seit dem Jahr 2024 organisiert das Kollektiv Feministisches Emmental Aktionen zum feministischen Streiktag. Der Anlass erhält von Jahr zu Jahr mehr Zulauf. Doch die Verhandlungen mit der Gemeinde sind nicht immer einfach. Kollektivmitglied Joana fasst zusammen.
Beim ersten Mal, als wir den Streik gemacht haben, war es wirklich so, dass sie uns die Demo verbieten wollten, weil dann das kantonale Jodlerfest war. Und sie haben einfach gedacht, sie können uns das verbieten. Und wir haben uns dann zur Wehr gesetzt und sind auch auf Amnesty International zugegangen. Und sie haben uns unterstützt für die ganzen rechtlichen Geschichten, damit wir es wirklich durchziehen konnten. Und wirklich in letzter Sekunde mussten sie es uns bewilligen, weil man nicht einfach so eine Demo nicht bewilligen kann, aber vor allem nicht mit solchen fadenscheinigen Argumenten. Wir hatten dann auch unsere eigene Jodlerin dabei, das war sehr schön.
Das war 2024.
Dann das zweite Mal haben sie gefunden, ja, einfach nur auf dem Trott war, was wir total lächerlich fanden. Wir mussten dann auch noch den Sicherheitsdienst selber bezahlen, was ja eigentlich auch überhaupt nicht geht.
Dieses Jahr kam die Kulturkommission auf das Kollektiv zu und bot an, die Aktivitäten des Streiktages ins Langnauer Kultursommerprogramm einfließen zu lassen. Dies kam dem Kollektiv entgegen.
Weil wir eben uns schon im Voraus Gedanken gemacht haben, dass wir ein anderes Format suchen als nur eine Demo, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass viele Menschen, die im Emmental leben, abgeschreckt sind von Demos. Wir wissen auch von einigen Frauen, die sich nicht trauen, an eine Demo zu kommen und ihr Gesicht zu zeigen, weil es halt auf dem Land einfach viel mehr braucht und man sieht es und die soziale Kontrolle ist sehr hoch. Und deshalb haben wir an einen so einen Brunch gedacht und sind dann mit der Kulturkommission mehrere Male zusammengesessen. Und ich denke, das hat uns auch so ein bisschen den Weg geebnet, um einfacher eine Bewilligung, also zum einen für den Viehmarktplatz wie auch für die Demonstration zu bekommen.
Für den Brunch auf dem Viehmarktplatz meldeten sich 120 Personen an und viele kamen noch spontan dazu.
Wir haben ursprünglich mal mit 50, maximal 80 Personen gerechnet und sind sehr überwältigt jetzt auch, haben wir gesehen, dass sehr viele ältere Menschen da waren. Das hat mich auch sehr berührt, weil es ja auch genau um das ging, dass es wirklich eben offen für alle ist.
Auch bei der Gemeinde ist man zufrieden. Stefan Rüffernacht ist Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit, die in Langnau zuständig ist für Bewilligungen. Zu der Demo vom Sonntag sagt er:
Der Demonstrationsumzug hat nach meinen Beobachtungen und Auskünften des Sicherheitsdienstes bestens geklappt.
Ob es auch in den folgenden Jahren eine Bewilligung geben wird, beurteilt Rüffernacht wie folgt.
Jedes Mal muss ein Gesuch eingereicht werden. Wir prüfen das, wir prüfen die Situation, das Umfeld. Es könnte sein, dass auch zu diesem Zeitpunkt noch andere Anlässe stattfinden, aber wir werden das sicher positiv bearbeiten.
Die Ausdauer des feministischen Kollektivs Emmental scheint Früchte zu tragen. Das Kollektiv freute sich dieses Jahr auch über die Unterstützung des lokalen Gewerbes.
Der Blumenladen Gardiland hat Blumen einfach so gespendet als Tischdeko oder Brot wurde gespendet, Früchte, Getreidemilch von verschiedenen Läden in Langnau. Und es ist auch zum Beispiel die Person von Lettera etc. auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich mache schöne Schilder für euch, weil sie ist Schriftenmalerin und hat das einfach von sich aus angeboten. Und diese Solidarität zu spüren, war sehr schön, ja.
Zentrales Schlagwort ist Solidarität. Und an dieser baut das feministische Kollektiv Emmental auch vor und nach dem 14. Juni.
Wenn man das Emmental ein bisschen kennt, es ist voller Hügeln und überall gibt es versteckt Höfe. Und auf diesen Höfen sitzen sehr oft viele Frauen, die einsam sind. Das ist etwas, was uns sehr beschäftigt.
So versuche man Hilfsangebote wie die Mütter- und Väterberatung oder Informationen zu häuslicher Gewalt bekannter zu machen und fördert Begegnung sowie Austausch unter Frauen.
Es gibt zum Beispiel einen Stammtisch im Trub, wo wir Frauen die Möglichkeit geben möchten, sich auszutauschen und auch zu merken, hey, ich bin nicht alleine. Ich habe gleichgesinnte Frauen um mich, mit denen kann ich mich austauschen. Vielleicht finde ich sogar heraus, wie ich mich finanziell besser absichern kann oder wie ich Kinderbetreuung bekomme. Aber auch ganz konkret untereinander. Wir sagen einander, wenn es uns nicht gut geht und wir gehen zueinander hin und helfen einander oder auch einfach moralische Unterstützung zu geben.
Im Emmental will gut Ding Weile haben. Das gilt für höhlengereiften Käse ebenso wie für den gesellschaftlichen Wandel. Im Wissen um die Wichtigkeit seines Engagements bleibt das feministische Kollektiv beharrlich.
Rabe Info.
Die Schweiz war in den 80er und 90er Jahren ein Treffpunkt der offenen Drogenszene über die Grenzen hinaus. Später sollte die Schweizer Drogenpolitik mit dem Vier-Säulen-Modell weltweit Schule machen. Den Anfang machte dieser Ansatz in Bern. Die heutige Stiftung für Suchthilfe Contact errichtete vor 40 Jahren den ersten Konsumraum. Diesen Samstag öffnete er seine Tür für Interessierte. Simon Keller hat mit Miriam Rotzler gesprochen. Sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung für Suchthilfe und wollte als erstes von ihr wissen, was genau der Auslöser des Konsumraums in den 80er Jahren war.
In der Drogenpolitik kam es zu einem Wendepunkt. Und zwar damals, vielleicht können sich einige noch erinnern, gab es viele offene Drogenszenen an verschiedenen Orten in der Schweiz. Die Anzahl steigender Überdosierungen und die Krise, die der HIV-Ansteckungen nahm zu und stellte die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen. Die klassischen Ansätze, die man damals anwendete, wie zum Beispiel Repression oder den Zwang zur Abstinenz, zeigten ihre Grenzen. Und so hat damals Contact, die Stiftung, die bereits Anlaufstellen betrieben hat, also ganz niederschwellige Beratungsstellen in der Stadt Bern, sozusagen einen Raum geöffnet, in dem der Konsum geduldet wurde. Und zwar war das eher so aus der Not entstanden. Man hat gemerkt, wir müssen ein Angebot schaffen, damit Menschen, die illegale Substanzen konsumieren, zu uns kommen. Der Konsum hat stattgefunden und man hat das toleriert.
Dieser Konsumraum war an der Münstergasse. Es folgte dann später eine Anzeige und das Thema kam aufs nationale Parkett. 1989 folgte dann ein nationaler entscheidender Durchbruch. Was war da genau entschieden worden?
Da wurde vom Bundesamt für Gesundheitswesen ein Rechtsgutachten eines Berner Strafrechtsprofessors quasi bekannt gegeben, publiziert, das zum Schluss kam, dass die Konsumräume nicht illegal sind, sondern rechtlich zulässig. Und das ermöglichte natürlich dann den Weg oder ebnete den Weg für ähnliche Angebote in der ganzen Schweiz und danach dann auch weltweit.
Was war in diesen Jahren genau das Bedürfnis von den Personen, die Drogen konsumierten und dies vor allem noch auf offener Straße oder in Parks taten?
Die Bedürfnisse, die haben sich wahrscheinlich im Kern gar nicht so stark geändert. Was sich geändert hat, ist bestimmt die Situation. Früher war das Bedürfnis größer, einfach sicher konsumieren zu können, weil der Konsum und der Besitz von Drogen, das ist es ja heute immer noch, eigentlich illegal war und sogar sie ständig in einer gestressten, illegalen Situation im öffentlichen Raum. Der Konsum in den Konsumräumen gibt natürlich auch Schutz und ein bisschen Sicherheit, in Ruhe das zu tun, was sie tun müssen, weil sie ja auch körperlich, psychisch krank sind. Also Menschen, die so stark konsumieren, dass sie unsere Angebote nutzen, die meisten jedenfalls, sind krank. Und dass sie dabei halt auch ihre Würde behalten können, weil das sind Menschen, die aus irgendeinem Grund in diese Sucht geraten sind und auch dankbar sind, wenn man ihnen mit Respekt und mit Würde begegnet. Und das tun wir jeden Tag in unserer Arbeit, wenn die Menschen zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer. Die Suchtarbeit insgesamt hat sich gewandelt, weil damals, man nannte das auch noch nicht Schadensminderung, wie man es heute nennt, damals nannte man das Überlebenshilfe und genau das war es, weil die Gefahr der Überdosierung und der Infektionen war wahnsinnig groß, das stand auch im Vordergrund. Heute sind die Bedürfnisse viel vielschichtiger geworden. Viele unserer Klientinnen leben seit vielen Jahren mit ihrer Sucht. Es gibt Menschen, die sind seit Jahrzehnten leben sie mit ihrer Sucht und brauchen eine andere Betreuung und Begleitung, nebst dieser medizinischen Notfallversorgung auch Orte, in denen sie sozial verankert sind, wo sie begleitet werden, psychosozial begleitet werden, Hilfe bei der Wohnungssuche, bei Behördenangelegenheiten, bei der Bewältigung von Traumata, die sie natürlich oft über Jahrzehnte lang nicht gelöst haben.
Diese Thematik des Drogenkonsums in der Schweiz hat sich von Repression bis hin zu einem Verständnis für allumfassende und auch soziale Fürsorge gewandelt, vor allem in der Politik. Wie nehmen Sie das heute wahr? Ist es für Kontext aus politischer Perspektive, ist es einfacher geworden oder gibt es stellenweise Schwierigkeiten?
Mit diesem Schritt, die Konsumräume quasi zu legalisieren, damals gab es ja auch kontroverse Diskussionen rund um die Drogenpolitik ganz allgemein und die Schweiz hat dieses sehr erfolgreiche Modell der Vier-Säulen-Drogenpolitik erarbeitet mit den die vier Säulen Schadensminderung, Repression, Therapie und Prävention. Und diese vier Säulen, die braucht es zwingend, die müssen miteinander arbeiten. Und so, wenn Sie fragen, wie die Zusammenarbeit ist, auch mit der Repression, da kann ich sagen, unsere Zusammenarbeit gerade mit der Polizei, die als Organisation die Repression quasi verkörpert, diese Zusammenarbeit ist sehr gut und auch sehr wichtig. Wir pflegen die auch und wissen gegenseitig sehr zu schätzen, wo die Grenzen der einzelnen Angebote sind und wo die Schnittstellen sind und pflegen diesen Austausch sehr oft miteinander.
Sie nennen hier unter anderem die Schadensminderung. Diese wurde eine feste Säule in der Schweizer Drogenpolitik. Warum ist das so ein wichtiger Bestandteil auch vom Angebot von Kontakt?
Alle unsere Angebote sind im Bereich der Schadensminderung angesiedelt. Die Schadensminderung ganz grundsätzlich ist mehr als nur einen Konsumraum anzubieten oder eine Anlaufstelle, sondern es ist wirklich auch ein Ort für Menschen, die sonst in der Gesellschaft nicht viel Rückhalt bekommen, auch nicht im sozialen System. Und darüber hinaus hat es natürlich auch Nebeneffekte, die enorm wertvoll sind für alle Menschen oder für die alle Menschen, sagen wir jetzt gerade im Kanton Bern, weil die Angebote auch den öffentlichen Raum entlasten und das Gesundheitssystem, weil sie zu uns kommen und bei uns in einem überwachten System unterwegs sind und begleitet werden.
Jetzt sind das 40 Jahre des Konsumraumes von Kontakt. Es ist eine historische Leistung, eine Pionierarbeit in der Schweiz und international. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was sind Herausforderungen, die Sie sehen?
Die großen Herausforderungen, die wir in der Suchtarbeit und in der Schadensminderung haben, sind bestimmt auch die veränderten Substanzen. Also unsere Angebote richten sich an den Substanzen, die auf dem Markt sind, beziehungsweise an den Wirkungen, die diese Substanzen auf die Menschen, die sie konsumieren, haben. Und so müssen wir unsere Angebote auch anpassen. Und so kann man sagen, dass heute die psychischen Voraussetzungen der Menschen, das verändert sich, die sind oft vielseitiger. Also eine Suchterkrankung kommt heutzutage selten allein. Meistens ist noch eine andere psychiatrische Diagnose im Raum und das macht die Arbeit natürlich auch komplexer. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass der Konsum sich verändert hat in den letzten 40 Jahren von viel mehr der indizierenden Konsum, also dass die Menschen ihre Substanzen spritzen, hin zu einem rauchenden Konsum. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Infrastruktur, die wir anbieten müssen, dass wir die Anlaufstellen mit Konsumräumen, wo wir eben einen betreiben in Bern, in der Stadt Bern und einen in der Stadt Biel, dass wir diese Infrastruktur auch entsprechend vorbereiten müssen.
Und was wünschen Sie sich für das weitere Bestehen, für die Arbeit?
Ich wünsche mir weiterhin, dass wir diese große Unterstützung bekommen in der Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern, der einen Teil der Arbeit von Kontakt mitfinanziert über einen Leistungsvertrag. Ich hoffe, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen können, um eine wirklich vorbildliche und wirkungsvolle Suchtpolitik betreiben zu können im Kanton Bern.
Das sagt Miriam Rotzler, sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung für Suchthilfe Kontakt in Bern. Am Samstag, dem 20. Juni, am Tag der offenen Tür, können interessierte Personen in Bern in die Räume des Konsumraums blicken. Auch in Biel ist am 5. September ein Tag der offenen Tür geplant.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 17. Juni. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen per Mail auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Ursi Grimm. Und mein Name Noah Piu. Merci fürs Zuhören. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.